Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Affiliate Musics. Round one.
Hallo zur 23. Ausgabe von Affiliate Musics. Wir sind jetzt gerade am Flughafen auf dem Weg nach Barcelona und die Kollegen sind jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil sie alle noch beim Frühstücken sind und alle noch ganz müde sind. Aber wir werden in den nächsten zwei Tagen einen Recap aufnehmen von der größten europäischen Affiliate-Marketing-Konferenz mit über 40 Vorträgen, 1000 Besuchern aus 30 Ländern. Wären sicherlich zwei super interessante Tage und ja, nachdem die Kollegen jetzt alle ein bisschen verdutzt sind, ich habe das internationale Affiliate-Marketing-Team von Xpedio dabei und stellt euch einfach mal kurz vor, vielleicht welche Länder ihr denn bei Xpedio speziell betreut.
Mein Name ist Wolfgang Polzer. Ich betreue aktuell Steif in Amerika, Klingel und Benz in Holland und Frankreich, sowie Mona auch bald international in Belgien, Schweiz, Österreich, Schweden, Holland, Frankreich.
Genau, und du wirst ja in deinem Team auch unterstützt von der Jeanette und der Valerie. Und ja, Jeanette, vielleicht willst du dich kurz vorstellen.
Hi, Jeanette. Ich betreue Westfalia in England und Bidiwald und Weißkitz in Belgien, Frankreich, Holland. Haben wir es vergessen?
Österreich, Schweiz?
Ja, natürlich.
Ja, und danach die Valerie.
Ja, hallo, ich bin die Valerie. Ich betreue zusammen mit der Jeanette Pets, Bidiwald und Weißkitz in den genannten Ländern und nebenher natürlich auch noch deutsche Programme.
Genau, also ihr merkt schon, wir sind international sehr aktiv. Wachsen hier momentan auch sehr schnell, weil internationales Affiliate-Marketing immer mehr im Kommen ist und immer mehr E-Commerce-Shops auch international wachsen. Und von dem her ist die A4U auf jeden Fall eine sehr wichtige Konferenz für uns. Und ja, uns vier werdet ihr dann in diesem Podcast hören und wir werden euch einen schönen Recap aufnehmen, damit ihr auch Eindrücke gewinnt, wie es denn hier in Barcelona ist und war.
Ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera.
So, Tag 1 ist vorbei von der A4U. Sitzen jetzt noch im Hotel am Pool mit Ausblick auf Barcelona, ohne dass wir es irgendjemand neidisch machen wollen. Aber wir haben natürlich auch jede Menge Informationen für euch und auch viele Vorträge zusammengeschrieben und mitgeschrieben und werde jetzt einfach mal so drauf losreden, welche Notizen wir uns über die verschiedenen Vorträge gemacht haben. Wir sind ja Gott sei Dank zu viert, beziehungsweise mit Dominik sogar zu fünft hier in Barcelona und hatten dadurch die Gelegenheit, mehrere Vorträge parallel anzuschauen. Und der Wolf und ich haben uns als ersten Vortrag halt früh den Vortrag von Kevin Edwards und Matt Sean angehört von Affiliate Window zum Thema If More Were Less, How Incremental Are Affiliate Sales. Also letztendlich ging es um die Themen Cashback, Gutscheincodes und Retargeting. Und hierzu gab es dann auch verschiedene Analysen, ob es denn zu Überschneidungen kam oder zu Mitnahmeeffekte. Und Und die Aussage war eigentlich, Wolf, du kannst mich auch jederzeit unterbrechen, wenn du noch irgendwelche Notizen hast, dass ein Cross-Channel Reporting sehr wichtig ist, um auch alle Kanäle messen zu können, dass Affiliates ja auch sehr häufig eine Werbewirkung schon leisten, bevor dann letztendlich der Sale generiert wird. Dann eine Deduplizierung von Sales ist letztendlich keine Lösung, um mehrfach Sales zu ermitteln, sondern man sollte sich wirklich die Customer Journey im Detail anschauen. Und die Studie von Affiliate Window hat dann auch die verschiedenen Kanäle analysiert. Also zum einen Cashback. Hier war es so, dass hier ein Vergleich gemacht wurde von der Branding-Wirkung und das Ergebnis war, dass die Branding-Werbung über Cashback wesentlich günstiger für das Unternehmen wäre, wie wenn man das Ganze über Zeitungswerbung machen würde. Dann eine Auswertung war, dass 73% der Sales über Cashback-Partner dass kein anderer Affiliate daran beteiligt war, was eigentlich zeigt, dass bei 73% die Cashback-Partner auch wirklich einen sehr hohen Werbeeffekt generieren. Dann bei Voucher-Codes, hier wurden verschiedene Codes präsentiert, die man anbieten sollte. Also zum einen zum Beispiel einen Versandkostenfrei-Code, dann zum Beispiel einen Schnellkauf-Code, das heißt ein Code für Produkte, die schnell abverkauft werden sollten. Dann ein Abschlusscode, also für diejenigen Kunden, die sich nicht entschließen können zu kaufen, kann man zum Beispiel einen 10% Discount anbieten, damit sie ihren Abschluss komplett tätigen. Man kann einen Code anbieten für eine Warenkorberhöhung, also zum Beispiel 10 Euro Code bei einem 70 Euro Einkauf. Wolfi, was hast du eine Notizen gemacht?
Zum Voucher-Code direkt.
Ich habe mir noch Notizen gemacht, nämlich Red Letter hat eine Case Study veröffentlicht und die haben zum Beispiel eine Gutscheinbox im Warenkorb nur angezeigt für ausgewählte Affiliates, die dann ermittelt wurden über die Referral-URL und nur wenn die Deal-ID, also die Gutschein-ID und die Affiliate-ID übereingestimmt haben, dann wurde eben das Gutscheinfeld angezeigt, was letztendlich zu einer größeren Kontrolle geführt hat der Gutschein-Affiliates. Also wenn man Codes nur für einzelne Affiliates ausgeben möchte und nicht für alle Affiliates, dann wäre das eine gute Lösung. Mhm. Dann für Retargeting habe ich mir noch aufgeschrieben. Eigentlich keine 92%. Genau, dass bei 72% der Affiliates war auch nur ein Affiliate beteiligt, also auch eine ganz interessante Auswertung. Und bei den Preisvergleichen gab es auch eine Studie, nämlich 6% der Sales kamen über den Last-Click und es war kein anderer Kanal beteiligt. 50% kam über Last-Click und es war, glaube ich, noch ein anderer Kanal beteiligt. Und 44% der Sales kamen und es waren mehrere Kanäle beteiligt, also auch andere Kanäle.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, genau, dass in 92% eben die Sales nur durch einen einzigen Affiliate generiert wurden im Retargeting.
Im Retargeting, okay. Mhm. Ja, wo wart ihr?
Wir waren, also Jeanette und ich waren in dem Supercharge Your Commercial Strategy. In dem Vortrag wurden einem eigentlich 10 Tipps genannt. Unter anderem man soll sich professionell präsentieren, man soll sowohl seine Competitors als auch seine Clients gut kennen. Man muss vor allem sein eigenes Standing im Markt kennen und dann halt eben auch für was man eben steht. Und die Hauptaussage war eigentlich, also der Tipp Nummer 1 war Spot the Opportunity, also dass man auch was wagen soll.
Als Affiliate? Also auch mal neue Nischen.
Richtig.
Sich aussuchen oder einfach mal sich dran trauen und sagen, okay, für die Nische möchte ich jetzt Publisher werden.
Genau.
Okay. Danach waren wir bei dem Vortrag Where Next for Performance Marketing, Creating an Emergency Market Strategy. Das war ein Vortrag von unserem Kollegen von Dominic Johnson zusammen mit dem Yunus.
Richtig.
Von Digitouch aus der Türkei und den Dominik von Expedo und Diamondo. Und zuerst hat der Dominik ein paar Märkte analysiert Los ging's mit Russland. Bei Russland ist es aktuell so, dass 10% der Werbeausgaben über den Online-Kanal generiert werden. Also auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, wenn man im Vergleich zur TV-Werbung und Radio-Werbung und Print-Werbung. Dann das Wachstum der Suchanfragen zwischen 2005 und 2010 liegt bei 1908%, also ein Riesenwachstum, was auch in Russland das Suchverhalten in Suchmaschinen angeht. Wobei man, wenn man von Suchmaschinen redet, in Russland nicht Google gemeint ist, sondern Google hat in Russland nur einen Marktanteil von 31%. Nämlich die größte Suchmaschine in Russland ist Yandex mit 56% und Mail.ru mit 8%. Dann hat er United Arab Emirates analysiert. Was hier interessant ist, dass der Anteil der Internet-User 69% weiblich ist, was man jetzt in den Arabischen Emiraten wahrscheinlich nicht so vermutet hätte, was unter anderem daran liegt, dass es sehr viele Immigranten gibt, auch aus dem Ausland, und nur 31% männliche Internet-User sind. Dann der Online-Anteil der Werbeausgaben liegt nur bei 2%. Also hier ist wirklich Online-Marketing noch ganz am Anfang. Allerdings gab es ein Wachstum bei den Suchanfragen von 1080%, also von 2005 auf 2010. Das größte Problem im E-Commerce ist, dass viele Kunden keine Adresse haben, also keine eindeutige Adresse, und es dadurch die Postboten sehr schwierig haben, Produkte, die die Kunden dann bestellen, auch an die richtige Adresse zu liefern, weil es wohl nicht so eindeutig in den Arabischen Emiraten so gezeigt wird, wo man so wohnt. Also ist da wohl sehr anonym alles. Dann der nächste Markt war Polen. Hier sind die Werbeausgaben bei 13% aktuell. Das Wachstum bei den Suchanfragen liegt bei 530%. Und was hier interessant ist, dass im Social Media nicht Facebook und Twitter die größten Plattformen sind, sondern mit 83% nastsaklasa.ll die größte Social Media Plattform ist und erst danach mit 59% Facebook kommt. Der nächste Markt war China mit 19% Werbeausgaben. Und was bei denen gilt, nämlich CTC, was bei denen so viel heißt wie Copy to China, nämlich dass die sich eigentlich alle große Portale kopieren, was man vor allem im Social Media sehen kann, dass auch hier, dass es Facebook eigentlich gar nicht gibt, sondern dass die größten Social Media Plattformen Renren und Weibo sind, also Renren mit 160 Millionen Usern und Weibo mit 250 Millionen Usern. Und gerade Renren halt so ein Facebook-Klon ist und die halt wirklich alles kopieren, was man im Online-Bereich wie auch im Offline-Bereich. Auch was die Suchmaschinen anbelangt, hier führt Baidu mit 77% Marktanteil, erst danach kommt Google mit 18% und danach 3% Sogon, wobei sich das wohl auch in Zukunft ändern wird, weil es wohl auch schon für Google einen Klon geben soll und dann Google wohl gar nicht mehr relevant sein wird in China.
Eine Hürde hätte ich noch aufgeschrieben für international agierende Affiliates, dass es Probleme gibt, also von den Affiliates-Netzwerken das Geld nach außen zu transferieren. Also als Affiliate in China, wenn man tätig werden will, muss man also ein Bankkonto in China haben, um die Provision zu erhalten.
Genau, das war auch noch ganz interessant. Mhm. Danach hat dann der Yunus von Digitouch die Türkei analysiert und hier ist also 50% weibliche und 50% männliche Internet-User. Der Online-Anteil, also die Werbeausgaben, liegen bei 13%. Das Wachstum im Search-Bereich liegt bei 1900%, also auch ein riesen Wachstum. Bei den Suchmaschinen ist es eigentlich ähnlich wie in Deutschland, also 98% Marktanteil Google, 1% Bing und 1% Yahoo. Und nachdem der Yunus ja auch ein eigenes Affiliate-Netzwerk hat, nämlich, wie spricht man das aus, Gelioraklos oder so ähnlich?
Geliotaki ist es doch, oder?
Okay, ja, irgendwie so. Und das zweite Netzwerk ist Zanox und ich glaube auch TradeDoubler hat noch relevante Anteile in der Türkei. Der Yunus hat dann auch den Affiliate-Markt für Advertisers analysiert. Aktuell gibt es ca. 15.000 E-Commerce-Seiten in der Türkei, also unter anderem auch die Otto-Gruppe, Rocket Internet und auch viele lokale Anbieter, die hier vertreten sind. wobei hier vor allem Retail dominiert. Also der Travel-Markt beginnt gerade erst mit Turkish Airlines, die eigentlich so als erster Travel-Anbieter in der Türkei auch aktiv sind. Aber der Telco-Finance-Versicherungsbereich ist eigentlich noch relativ klein im Vergleich zum Retail-Bereich, aber soll auch weiter wachsen. Danach hat der Jonas die Netzwerke analysiert. Wie gesagt, das größte bzw. das erste Netzwerk in der Türkei, ich habe es mir hier nochmal genau aufgeschrieben, ist Geliro Rotaklis. Keine Ahnung. Danach kommt Zanox, die es seit 2011 in der Türkei gibt, und TradeUp, die auch eine Kooperation haben. Und viele kleinere Netzwerke, die es auch noch gibt. Und jetzt ganz interessant für Affiliates ist, dass es noch gar nicht so viele Affiliates in der Türkei gibt. Also es gibt weniger wie 5 Couponing-Seiten in der Türkei, es gibt weniger wie 5 Cashback-Seiten, es gibt weniger wie 3 Vergleichsseiten, es gibt so gut wie keine Preisvergleiche, es gibt so gut wie keine es gibt weniger wie 5 E-Mail-Publisher und so gut wie keine Metasuchmaschinen. Also von dem her, wer Türkisch kann, hat auf jeden Fall sehr gute Chancen in den nächsten Jahren, sich in der Türkei zu etablieren. Ja, was habt ihr angeschaut?
Valerie und ich waren bei DHSC of Performance Marketing. Da haben Fuß und Sandro von Optimus PM, also der Vortrag ist zwar mal Anfänger oder Neulinge in der Branche, und man hat dann ein umfangreiches Vokabular mitbekommen, eben auch dann auf Englisch, was es alles so gibt, eben von A bis Z.
Moment. Von Affiliate bis Widget,
A bis genau. W. Genau. Nach W kommt nichts mehr. Also einfach nur die Begriffe, die es so gibt im Englischen und eine Erklärung dazu, was es alles, was es heißt, was es ist.
Also so wirklich so ein Workshop für totale Anfänger, kann man sagen.
Okay. Ja, danach haben wir uns den Vortrag Mobile and You, die Evolution des M-Commerce, angehört von Urban Gilström und Alain Safir von TradeDoubler. Und TradeDoubler hat 2012 eine Studie zum M-Commerce veröffentlicht, bei der 2000 Smartphone-User in 4 Ländern, in UK, Frankreich, Deutschland und Schweden, ausgewertet wurden. Und das Interessante war, dass 71% der Smartphone-User sich über Smartphones informieren und 53% kaufen bzw. Downloads tätigen und 51% mindestens einmal im Monat auch einen Kauf tätigen über Smartphones. Dann in der Studie wurden dann auch die verschiedenen Smartphone-Anbieter verglichen. Der größte Anbieter eigentlich iPhone mit 59% der User nutzen täglich das mobile Internet, 51% nutzen Apps jeden Tag, 46% informieren sich über Produkte mindestens einmal oder mehrmals in der Woche und 20% kaufen auch mindestens einmal oder mehrmals pro Woche. Und im Vergleich dazu bei Android und Blackberries merkt man schon, dass iPhone eigentlich wesentlich öfters fürs mobile Internet genutzt wird und auch zum Kauf. Denn bei Android im Vergleich zum iPhone sind es nur 39%, die das mobile Internet jeden Tag nutzen. Und bei BlackBerry sogar nur 33%. Apps nutzen bei Android nur 30% und bei BlackBerry sogar nur 18%. Informieren über das Internet tun über Android nur 30% und bei BlackBerry 31%. Und aktiv werden, zum Beispiel über Käufe, sind es bei Android nur 10% und bei BlackBerry 13%. Also merkt man schon, dass die iPhone-User hier wesentlich aktiver sind, was sicherlich auch an den Smartphones selber liegt. Also dass das iPhone hier eigentlich mittlerweile noch aktueller ist wie die anderen Smartphones von Android. Dann wurden auch Tablets analysiert. Tablets werden zu 40% für die für Informationen genutzt und 33% zum Kauf, wobei Tablets auch wesentlich höhere Conversion-Raten haben und höhere Warenkorbwerte wie zum Beispiel Smartphones, was natürlich auch logisch eigentlich ist. Dann habe ich mir noch notiert, dass 66% Smartphones zu Hause nutzen und 37% in der Arbeit. Und Und dass der Trend mittlerweile auch beim Kauf zu teuren Produkten auch geht. Also in der Vergangenheit war das so, dass vor allem so Sachen wie Tickets oder kleine Artikel gekauft wurden über Smartphones. Aber der Trend ist mittlerweile auch zu teuren Produkten. So werden zum Beispiel mittlerweile, sind zum Beispiel mittlerweile von den Verkäufen 21% der User haben zum Beispiel schon mal einen Urlaub gebucht über Smartphone. Was eigentlich relativ viel ist bei so einem teuren Produkt eigentlich wie ein Urlaub. Ja, ansonsten, ja, es wurde noch eine Umfrage gemacht, 35% der User wünschen sich Vouchers für Smartphone und 36% der User wünschen sich lokale Angebote und dann 36% findet das Einkaufen über mobile Endgeräte frustrierend. Was bedeutet, dass man seine Webseiten auch für mobile Endgeräte optimieren sollte oder vielleicht am besten auch Apps zur Verfügung stellen sollte. Hast du noch was? Alles gesagt, oder?
Wir waren in der Zwischenzeit in dem Vortrag Does Social Marketing Actually Work? Tried and Tested on 400 Twitter-Followers von Martino Matjewicz von whichbudget.com. Da hat er mit seiner Seite whichbudget.com 400.000 Follower oder inzwischen sogar mehr. Und er hat es halt eben getestet und es war so, dass aber trotz der Anzahl von Followers nur 343 Visitors im Monat da herausgekommen sind, aber trotzdem eine Conversion Rate von 33% hatte, was in seinem Bereich, also er ist im Traveling, doch sehr gut ist. Und dann die Aussage über Twitter ist eigentlich, dass man Leute dazu animieren soll, über das Produkt zu reden, dass man ihnen Fragen stellen soll, damit man halt eben einen Retweet erhält, weil nämlich Social Marketing ist, es geht ja dabei um Leute und die Menschen selber. Es geht nicht um Massenmarketing, wie es zum Beispiel Fernsehwerbung ist oder Bannerwerbung. Alle Aktivitäten von Twitter oder von Social Marketing allgemein müssen auf die einzelne Person abgestimmt sein, damit es erfolgreich ist. Genau, und Tweets erzeugen keine dauerhaften Sales, also Tweets sind immer nur kurzfristig ausgelegt, um Erfolge zu erzielen. Möchtest du noch was dazu sagen weiter?
Es wurde auch dann das Beispiel genannt, dass manchmal auch, also Twitter kann man auch als einen Customer Service Kanal sehen, weil es kann auch passieren, dass Leute sich dann beschweren aus irgendeinem Grund und das Schlimmste, was man machen kann, ist darauf überhaupt gar nicht zu reagieren und 71% aller Tweets werden überhaupt gar nicht beantwortet, das ist eigentlich sehr schlecht und dann wurde noch gezeigt, dass wenn man darauf reagiert, egal in welcher Weise, 71% der Kunden, die mögen es sehr gerne, wenn man darauf reagiert, 32% sagen sogar, they love it. Und man kann dadurch eigentlich eine hohe Customer Satisfaction erreichen.
Mhm. Okay.
Außerdem wurde gesagt, Marketing ist generell eine Two-Way Communication. Und zum Schluss gab es noch eine kleine To-Do-List, an der man sich dann runterhangeln kann, was man auf jeden Fall beachten sollte. Also was immer sehr gut funktioniert, auch bei Twitter, sind Deals und Discount-Codes. Dann sollte man auf Anfragen auf jeden Fall reagieren und neue Produkte und neue Services vorstellen. Es ging auch um Real-Time-Event-Coverage, also wenn es irgendwie spezielle, wenn es neue Events gibt oder irgendwas, was gerade passiert, dass man so Twitter kommuniziert und dass man so allgemein Brand-Buzz erzeugen kann.
Okay.
Genau.
Ja, dann als nächstes habe ich mir den Vortrag angehört, Wake Up and Smell Data, drei große Game-Charger im Data-Bereich. Wobei ich sagen muss, war es nicht wirklich Neues dabei. Also der Vortrag war von Graham Koch von Qubit und sein erster Game Charger war, dass man seine Seite relativ schnell aufbauen sollte. Also dass man zum einen, dass man schauen soll, dass die Seite schnell lädt, aber zum anderen auch, dass neue Techniken extrem schnell in den Shop integriert werden sollten. Also gerade wenn man jetzt irgendwie Retargeting oder sowas hinzunehmen möchte, dann ist es halt bei vielen Shops so, dass die deren Technik mehrere Monate dafür benötigt, sowas zu implementieren Und ja, jede Sekunde, die man natürlich mit neuen Techniken länger braucht, verliert man letztendlich auch Geld. Und deswegen war hier sein Vorschlag, dass man auf Tag-Management zurückgreifen sollte. Also ein Tag-Tool, mit dem man verschiedene Anbieter auch innerhalb eines Tags hinzufügen kann und nicht jeden Tag extra einbauen kann. Da gibt es zum Beispiel ein Open Source, nämlich Qubit. Das ist ein Open Tag, den man hierzu verwenden kann, um dann Tag-Management zu betreiben. Der nächste Tipp war Single Customer View. Hier ging es eigentlich hauptsächlich um die Customer Journey, also dass man alle Kanäle messen sollte, dass mittlerweile auch so ein bisschen der Trend hingeht, so Multiple Login. Habt vielleicht viele schon mal gesehen, wenn man sich irgendwo einloggen möchte, dass man das auch über sein Facebook- oder Twitter-Account machen kann. Dann ein sehr gutes Beispiel, was das Thema Single Customer View anbelangt, ist zum Beispiel Apple. Das ist ja so, wenn man irgendwie in einen Store geht, einen Apple Store, dann wird man am Eingang eigentlich immer gleich gefragt, wie seine E-Mail-Adresse ist, weil anhand der E-Mail-Adresse Apple entweder online Rabatte zuschicken kann oder man bekommt dann auch gleich, wenn man irgendwie ein Produkt kauft, dann können die anhand der E-Mail-Adresse auch gleich Rückschlüsse ziehen, ob man schon mal ein Apple-Produkt gekauft hat und können dann vielleicht auch einen Rabatt anbieten. Also die machen das eigentlich ganz gut anhand der E-Mail-Adresse verschiedene Kanäle nutzen, online und als auch offline. Dann, warum sollte man noch Customer Journey machen? Man sollte halt generell die ganzen Kanäle, die man nutzt, besser nutzen, besser zusammenarbeiten, weil es eine Aussage gibt von Google, dass der Kunde letztendlich für einen Online-Shop immer teurer wird und der Kunde wohl in den nächsten Jahren 288% mehr kosten wird als zum Beispiel noch vor 5 Jahren. Und gerade deswegen sollte man seine Kunden auch besser kennen und letztendlich über die Customer Journey besser analysieren und seine Budgets dadurch besser verteilen. Und der dritte Game Charger war eine Personalisierung, die man durchführen sollte. Also man sollte, gerade wenn man Empfehlungsmarketing macht oder wenn man die Kunden per E-Mail anschreibt, das am besten personalisiert durchführen, weil da einfach die Conversion wesentlich höher ist. Genau. Wo wart ihr?
Die Valerie und ich waren in der Zeit in dem Vortrag Calling an International Expansion, Get Your Global Digits Right with Program Management. Das war also von Susan Jamie und Aaron Sean, beide von Skype, und die haben mehr oder weniger über ihre Schlüsselmärkte berichtet, USA, Europa und Russland, und wie sie da vorgegangen sind, welche Challenges sie gehabt haben und was sie empfehlen, in den Ländern zu tun, wenn man da auch aktiv werden will.
Also am Anfang haben sie auch noch so die Unterschiede zwischen USA, Europa und Russland aufgezeigt. Zum Beispiel, dass es, die European Affiliates, die mögen gerne CPA-Modelle, die nutzen am liebsten Textlinks und die schauen bei einem Partnerprogramm angeblich nur drauf, wie viel Provision es gibt und entscheiden danach. Bei den USA wurde dann erwähnt, dass die Affiliates eben auf die Brand Awareness schauen, bevor sie ein Programm bewerben und dass sie lieber halt eben Banners benutzen. So Russland wurde genannt, dass dort ziemlich viel Fraud betrieben wird und dass es so Probleme mit den Payment-Systemen gibt.
Genau. Ich habe ja auch die Lösung mit dem, dass sie die Validierung der Sales auf 60 Tage verlängert haben, um die eben genauer kontrollieren
genau.
zu können.
Die weiteren Schritte, was Sie genannt haben, ist eigentlich genau das, was die Andrea auch schon in diesem in ihrem White Paper ausgearbeitet hat. Also es war eigentlich jetzt so nichts Neues, von was wir jetzt gehört haben. Die haben gesagt, man soll global denken und agieren, man soll auf Feedback von Affiliates reagieren und man soll mit den Netzwerken eng zusammenarbeiten, man soll das Land, das man gehen möchte, erstmal ausführlich analysieren. Also es sind auch alles Punkte, die auch in unserem White Paper genannt sind.
Genau, wer die Infos möchte, einfach auf unserem Blog schauen oder auf unsere Website und unser International White Paper herunterladen.
Richtig.
Ich war bei Social, Google Plus and Affiliate Authority and Search. Den Vortrag hat Bas van den Berg gehalten, der Gründer von stateofsearch.com. Und das war das Gegenstück zu einem Vortrag über Twitter, nur eben dann über Google Plus. Der Kern des Vortrags war, dass Autorität zwar wichtig ist, aber im Grunde ist es Psychologie, weil alles auf Vertrauen basiert und die Menschen einfach, sie reden gerne, tauschen sich gerne aus und sind auch abhängig davon, und deswegen funktionieren soziale Netzwerke überhaupt. Google Plus ist zwar irgendwie auch das Gegenstück von Facebook, aber die Frage ist, welches Netzwerk sich auf Dauer durchsetzen wird. Das Ziel von Google Plus ist eigentlich dann, Google Daten zu sammeln. Das eigentlich, darum geht es eigentlich. Und das nennt man dann Social Search. Was macht Google da? Also die Social Signals sind einmal die Identität und das Profil. Dann wird analysiert, welche Freunde und welche Kontakte man hat, was man tatsächlich macht, was man postet und zu welchen anderen Einheiten man vernetzt ist. Interessant ist auch, dass eigentlich jeder, der einen Gmail-Account hat, irgendwie auch bei Google Plus mit drin hängt und dass, wenn die Personen von ihrem Gmail-Account E-Mails versenden an Personen, die mit Google gar nichts zu tun haben, auch eigentlich kein Account in keinem Netzwerk haben, Google hat die Daten trotzdem. Zudem, ja, man kann eigentlich alles personalisieren bei Google, das ist eigentlich wirklich was Neues. Es geht um die Reputation. Was wirklich nochmal betont wurde, ist, dass oft der Fehler gemacht wird, man hat da verschiedene Zielgruppen. Und meistens werden die Zielgruppen genannt, wenn man fragt, okay, wer sind eure Kunden? Das sind dann die Käufer oder potenzielle Käufer. Personen, die überhaupt gar nicht in Betracht gezogen werden, das sind die Leute, die über das Produkt reden. Und das ist eigentlich auch dann gerade bei sozialen Netzwerken sehr wichtig. Man versucht dann Buzz zu erzeugen, auf welche Art auch immer. Und es kann sein, dass vielleicht die Person kauft, aber es wird dann auch weiterempfohlen. Und dann kauft jemand anderes, weil wir vertrauen auf die Meinung von anderen Leuten. Kernaussage zum Schluss. Don't just look at you, look at what people want.
Gut. Danach war ich dann noch beim Panel Voucher Codes, an dem vier verschiedene Voucher Codes Affiliates teilgenommen haben. Der Trend ist natürlich weiter Wachstum, also Voucher Codes wachsen weiter, weil einfach die User immer mehr nach Rabatten im Internet suchen. Es wurde die Frage gestellt, wie es denn mit Mitnahmeeffekten ausschaut, dass doch Gutscheincodes eher Mitnahmeeffekte sind. Und da war die Meinung der Gutschein-Publisher, dass es letztendlich die Strategie der Advertiser ist, die sie hier fahren müssen. Also, dass es ja zum Beispiel das Ziel der Advertiser sein kann, dass es eine Erhöhung des Warenkorbwertes geben sollte über Gutscheine. Da wäre das natürlich eine gute Lösung. Und dass gerade die großen Gutschein-Affiliates ja eine sehr hohe Reichweite haben und eine sehr hohe Bekanntheit. Und dadurch auf jeden Fall dann ein Zusatzumsatz generiert wird. Vor allem, weil viele Gutschein-Affiliates auch Besucher über E-Mail-Marketing oder Social Media generieren, die ansonsten nicht auf den Shop aufmerksam geworden wären. Ansonsten, was in Amerika ein Trend sein wird oder sein kann, ist der ganze Bereich FMCG, also Procter & Gamble und Lebensmittel und alles, was es im Supermarkt gibt. Und wenn es dafür zukünftig auch Gutscheine, Rabatte über online zu kaufen gibt, die man dann zum Beispiel auch über die American Express zuweisen kann, dann wäre das natürlich eine super Lösung, sich einen Gutschein online zu holen und dann im Supermarkt einzulösen.
Janet und ich waren im Panel Approaching the Soho Market Opportunity. Für die, die es noch nicht wissen, Soho bedeutet Small Office, Home Office.
Consumers,
okay, geht doch dahinter. Leider konnten wir den Vortrag nicht ganz hören, weil wir haben uns davor ein bisschen verratscht mit ein paar Netzwerken.
Networking, ganz wichtig.
Ja, haben wir auch betrieben. Deswegen sind wir da erst die letzte Viertelstunde noch mit reingekommen. Aber ich glaube, so die Hauptaussage haben wir mitbekommen. Und zwar ist es so, dass es gibt viele kleine, gute Seiten, die sich mit Themen wirklich befassen, die ein Advertiser braucht. Aber dass diese halt eben von Affiliate Marketing keine Ahnung haben und dass diese halt eben dann auch nicht als Affiliate tätig sein können. Dass man halt eben sowohl Netzwerke als auch Agencies und der Advertiser selber auch auf diese kleinen Seiten eingehen soll und diese aktiv akquirieren sollte, weil die einfach von Affiliate Marketing vielleicht gar nichts wissen.
Mhm. Okay.
Als letzten Vortrag haben wir uns dann den Vortrag von Robert Schneider und Peter Wechsel angehört, beide von TrialPlay, über das Thema Interaction and Engagement, the Evolution of Advertising in Social Games. Es wurde also das ganze Thema Social Games und da dann das Advertising nochmal ausführlich erklärt, von den Anfängen her bis was man da eigentlich überhaupt machen kann, was möglich ist. Ein paar Facts daraus sind beispielsweise, dass die Zielgruppe eher im jüngeren Bereich anzusiedeln ist. Man kann sagen, so zwischen 18 und 34 Jahren sind so die Hauptspieler. Der Unterschied ist, 45% männliche User spielen, 55% weibliche User. Und dass es mittlerweile das Social Gaming mehr Aufmerksamkeit generiert als das Primetime-TV.
Gut. Ja, noch was?
Ja.
Der letzte Vortrag für heute war... Wo sind wir denn hier? 8 Billion Views and Counting, Embracing the Potential of Video and Performance Marketing von Evan Watkins. Kaul, das ist seine Firma.
Video-Marketing.
Ja.
Video-Marketing.
Also, Videos werden noch viel zu wenig eingebunden. Betrachtet wurden drei Seiten. Einmal die Advertiser-Seite, die Publisher-Seite und natürlich auch die Konsumentenseite. Videos sind immer schön anzuschauen. Damit kann man dann viel mehr Leute erreichen als einfach nur mit einem Text. Weil ein Video schaut man sich kurz an. Meistens so ein kurzer Clip dauert 30 Sekunden bis zu 2 Minuten. Und bleibt auch länger im Gedächtnis haften. Aus Advertiser-Seite die Vorteile, die Videos sind effektiv, wenn man sein Brand promoten will. Und man kann daraus durchaus auch Conversions erzeugen. Aus Publisher-Seite, es ist ein, wie sagt man auf Deutsch, Valuable Asset?
Ich weiß es nicht.
Ja, die Publisher werden dort auf jeden Fall mit einbezogen, die müssen das Video einbinden und aus Konsumentenseite, das Video ist, man kann es als Stimulus sehen und einerseits hilft es dann, Sales zu erzeugen, andererseits, das darf man auch gar nicht vergessen, Videos sind heute auch oft ein Research-Tool, also wenn man sich ein neues Handy kaufen will, so das Beispiel dann gezeigt, dass man sich dann verschiedene Manuals anschaut, was kann das Handy und dann vergleicht.
Und es gibt in diesen Videos diese Last-Click-Funktionalität, da ist dann oben im Video halt eben so was eingebettet und darauf kann dann der Kunde direkt, wenn er sich das Video anschaut, klicken und er wird dann genau zur Seite vom Merchant weitergeleitet. Und in dieser Last-Click-Funktionalität verbirgt sich dann der Affiliate-Link.
Okay, über welchen Anbieter?
Über diesen Cool. Das hat er gemacht, also seiner Firma, die bieten das an, okay. Unter anderem.
Es gibt auch eine Studie dazu über Big Point, aber darauf wurde dann gar nicht mehr näher eingegangen, aber kann man sicher fragen.
Okay. Gibt es dann eine Serie auf der A4U-Website irgendwo?
Bestimmt, finden. Ja.
Vielleicht. Gut, haben wir jetzt knapp 33 Minuten Recap. Wolfi und ich springen jetzt noch in den Pool. Dann geht es rund heute Abend noch auf die große Networking-Party direkt an den Strand und ans Meer. Wird sicherlich sehr cool und ist der für so eine Konferenz ebenso wichtig wie die Konferenz selber, das Networking, die Kontakte, dass man gute Kontakte hat und auch weiß, an wen muss man sich wenden, wenn man irgendwelche speziellen Fragen hat oder Hilfe benötigt. Und von dem her, ja, war es das für heute und morgen gibt es einen Recap vom zweiten Tag. Zweiter Tag von der A4U. Gestern Abend waren wir noch auf einer extrem coolen Party direkt am Strand und am Meer im, wie ist der Club?
Schoko.
Im Schoko, genau. Einer der, das ist anscheinend ein sehr bekannter Club und ja, war wirklich eine super Sache, oder? Glaube ich.
Ja.
Also es gehört ja genauso dazu, das Networking auf solchen Veranstaltungen, weil man natürlich genau auf solchen Networking-Veranstaltungen Dinge erfährt, die man halt sonst so auf normalen Konferenzen nicht erfährt, irgendwelche Trends, irgendwelche News. Gerade wenn manche Personen doch ein bisschen mehr getrunken haben, dann plaudern sie auch ein bisschen mehr. Von dem her, ja, war eine tolle Sache. Natürlich auch das Rahmenprogramm hat dann natürlich gepasst. Das Wetter war super und was kann man sich besseres vorstellen wie eine Party direkt am Strand. Also war wirklich eine tolle Sache. Heute am zweiten Tag ging es los erst mit einem Vortrag zum Thema Facebook Affiliations. Andrew Sittermann hat hier die App Truth With Me vorgestellt. Das ist eine interessante App, die zum Beispiel auch Hotels.com verwendet. Man kann diese App dazu verwenden, zum Beispiel Freunde einzuladen und dann interaktiv gemeinsam über Facebook mit Freunden zum Beispiel Hotels zu buchen oder eine Hotelübernachtung zu buchen. Also man kann halt ein Hotel vorschlagen über eine Chatfunktion zum Beispiel und kann dann direkt über Facebook die Freunde sagen, du, hier ist eine Empfehlung von einem Hotel, würde das Hotel auch dir gefallen für unseren Urlaub? Und der Freund kann sich das Hotel dann anschauen über die App und kann sagen, ja, ist eine interessante Sache oder auch nicht. Und man kann das zu nutzen, um zu kommunizieren über Facebook und kann auch Empfehlungsmarketing dafür machen. Also als Beispiel facebook.com/heavenly/holland hat zum Beispiel diese Facebook-App von hotels.com eingebunden. Und letztendlich, wenn dann ein Freund oder ein Fan auf der Facebook-Seite dann auch über diese App dann eine Hotelbuchung oder eine Urlaubsbuchung durchführt, dann bekommt man letztendlich auch eine Provision darüber und kann dieses Tool letztendlich dann auch als Affiliate-Tool verwenden, was eine interessante Sache ist. Man kann sich dann darüber anmelden bei dem jeweiligen Affiliate-Netzwerk, wo das Partnerprogramm läuft, also im Fall von Hotels.com zum Beispiel auf TradeTabler. Und ja, kann man sich einfach mal anschauen. Danach hat Pete Newman einen Vortrag gehalten von Social Commerce, Present and Future. Hier ging es allgemein um bestimmte Trends im Facebook-Commerce. Hier hat er das Problem angesprochen, dass die Klickraten zum Beispiel über Display-Werbung bei Google im Vergleich immer noch wesentlich höhere Klickraten haben als zum Beispiel Display-Werbung auf Facebook und auch die Klickpreise bei Facebook wesentlich teurer sind wie bei Google. Und hier war seine Idee dann einfach mit kreativen Facebook-Anzeigen zu trumpfen. Also man sollte hier einfach auch mit Anzeigen auf sich aufmerksam machen, zum Beispiel mit exklusiven Angeboten, die es nur für einen Tag gültig sind oder mit irgendwelchen Gutscheinen oder Rabatten, mit denen man dann die Kunden auch ködern kann. Dann wurden auch Beispiele gezeigt, wo man zum Beispiel den Freunden Möglichkeit geben sollte zu liken, indem man zum Beispiel ein Gewinnspiel macht und alle Freunde, die zum Beispiel eine bestimmte News oder eine bestimmte Werbung sharen oder liken, nehmen dann an der Verlosung teil von dem Gewinnspiel. Also insgesamt sollte man eben dafür sorgen in Facebook, dass mehr Interaktivität entsteht, weil dann einfach auch die Klickraten steigern. Ja, und dann meinte er eben, was so die Zukunftstrends sein können im F-Commerce, dass generell mehr gemessen werden wird in Zukunft, also dass man Google Analytics einfach dazu verwendet, um zu schauen, welche News von mir wurden denn mehr geshared bei Facebook, um damit zu analysieren, welche Informationen sind denn für meine User interessanter und worauf sollte ich mich zukünftig mehr fokussieren. Dann, was er auch als Trend sieht, war Multiple Device Social Interaction, also letztendlich eine Kombination aus verschiedenen Plattformen, die man verwenden kann. Also Sky macht sowas in der Art schon, dass man parallel zum Beispiel ein Fußballspiel anschaut im Fernsehen und dann gleichzeitig auf dem iPad dann zum Beispiel Wetten abschließt oder ähnliches. Also dass man parallel mit verschiedenen Devices kommuniziert. Und dann wurde auch noch ein Beispiel gezeigt, nämlich Gamification, was ich selbst auch noch nicht kannte. Chroma-Roma hieß das, weiß ich, kennt das einer von euch? Das ist eine Art interaktive Schnitzeljagd. Also es gibt mittlerweile so Art Kreditkarten, die man so verwenden kann, um U-Bahn zu fahren, um irgendwo einzukaufen, irgendwo einzuchecken. Und da gibt es mittlerweile Plattformen, wo man dann auch so Schnitzeljagd machen kann und dann Punkte sammeln kann, wenn man zum Beispiel jetzt in der U-Bahn eincheckt oder ähnliches und kann dann, wie gesagt, durch New York flitzen und dann an verschiedenen Stationen Punkte sammeln und das auch alles interaktiv verfolgen. Also hier ein neuer Game-Trend über Social Media und eine interessante Möglichkeit, die man sich auch mal für die Zukunft anschauen sollte. Ja, wie war es bei euch?
Der Wolfgang und ich waren im Vortrag Valuing Partner Traffic through the Evolution of E-Commerce. Das wurde gehalten von einem eBay-Mitarbeiter. Zuerst ist er allgemein auf den E-Commerce eingegangen, hat erzählt, was für neue Formate und Möglichkeiten es im E-Commerce gibt und was sich allgemein ändert. Das ist zum Beispiel das Thema Mobile ganz groß. Und Online und Offline vermischt sich auch immer mehr. Dann ändern sich die Advertising-Ausgaben. Es geht immer mehr hin zum Search und zum Social und TV und Internet. Also TV allgemein ein bisschen weniger, dafür immer mehr im Internet. Und dann ändert sich auch das Kaufverhalten. Und zwar geht es immer mehr hin zur Personalisierung des Kunden, Social Commerce, wie du schon eben auch angesprochen hast, und das Mobile ist auch ganz stark am Kommen. Dann kam die Frage auf, wie macht man Netzinvestitionen richtig? Da muss man erstmal definieren, wie sieht denn Erfolg aus? Dann legt man Indikatoren fest, bespricht die Investmentmöglichkeiten, man muss einen Value definieren. Und dann muss man das Ganze messen, und zwar die Qualität, und dann muss man auch dementsprechend die Payment-Strukturen einführen. Und dann messbare Indikatoren für jede Kampagne sind zum einen der Return on Investment, die Kosten versus Ausgaben natürlich, dann der strategische Wert, zum Beispiel Brand Awareness und die Visits der Kunden. Dann ein ganz wichtiger Punkt, was er ungefähr 100 Mal gesagt hat, das Buzzword Incrementality. Und zwar ist Incrementality sozusagen die Qualität des Traffics. Also ein Incrementality Sale ist wirklich ein Sale, der ohne diese zusätzliche Maßnahme nicht zustande gekommen wäre. Genau, und andere Qualitätsfaktoren natürlich das Kaufverhalten, dann der langfristige Wert des Kunden und das ist auch legitimer Traffic. Nicht so ganz einfach. Okay, welche Sales sind inkrementell? Also User-Generated Content, zum Beispiel Shop-Vergleiche, Editorial Content, Coupons und E-Mail-Marketing. Was er gesagt hat, also für eBay sind keine inkrementellen Sales, zum Beispiel Cashback oder Loyalty. Da sagen sie, dieser Sale wäre auch so zustande gekommen. Dann hat er noch mehrmals auch erzählt, dass eBay Affiliate-Marketing liebt. Also wer es möchte, kann gerne zu eBay gehen, also die lieben Affiliates. Dann ist er noch sehr stark auf das Thema Mobile eingegangen. Also das ist wohl bei eBay auch sehr, sehr wichtig. Er hat erzählt, dass Mobile den ganzen Tag, dass Menschen den ganzen Tag mobile Endgeräte nutzen, dass mobile Endnutzer lieben die Technik. Und er hat auch gesagt, wenn nicht in Mobile investiert, dann wird es in wenigen Jahren gar nicht mehr auf dem Markt geben. Ja, hast du noch was hinzuzufügen?
Eigentlich ist das Wichtigste aus dem Vortrag gesagt worden, doch.
Okay. Jeanette, du warst auch...
Ich war in dem Facebook-Vortrag.
Ach, bei mir?
Ja.
Okay.
Ja.
Hast du noch irgendwelche Anmerkungen dazu?
Also ich fand es ganz besonders interessant, dass JCPenney und Gap schon versucht haben, Shops mit Facebook zu integrieren, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile gibt es die Shops überhaupt nicht mehr. Und eine allgemeine Strategie, wie man dann... seine User dazu bekommt, Inhalt zu teilen, und zusammen muss ich ihnen einen Mehrwert bieten. Es reicht einfach nicht zu sagen, hier, da teilt mein Inhalt, aber gerade bei Gewinnspielen, das habe ich auch schon oft gesehen, dass wenn ein Gewinnspiel geteilt wird, dass einem dann noch bessere Gewinnchancen versprochen werden, und das scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Ein anderes Beispiel, was genannt wurde, war Winner Stunning Makeover, also dass man dann, man kann dann so ein ganz, ganz tolles weil es so eine Verschönerung gewinnen, und dann, wenn man was teilt, können die Freundinnen gleich mitkommen, und ja, das macht dann schon Sinn für den User. Und die App für das Competitive Spending, die hat auch einen Namen, Bet365.
Okay.
Das war die.
Gut. Dann war ich auf dem Vortrag von Chris Hout von Affiliate. Der Vortrag hieß The End of the Wild West of Data, war jetzt für mich einer der interessantesten Vorträge von der ganzen A4U, neben dem Vortrag von Dominik natürlich. Und hier ging es am Anfang um das Thema weltweites Datenvolumen, welches von bis 2015, also von 2011 bis 2015 um das 61-fache steigen wird. Was unter anderem daran liegt, dass insgesamt die Social-Media-Aktivitäten steigen werden, dass die Mobile-Entwicklungen weiter nach oben gehen werden und dass auch das E-Commerce natürlich sich weiterentwickelt, was letztendlich alles Faktoren sind, dass das Datenvolumen enorm steigen wird in den nächsten Jahren. Und was machen die Kunden bzw. die Advertiser mit den Daten? Am meisten werden die Daten verwendet, um Effizienzsteigerungen vorzunehmen, um Strategieentscheidungen herbeizuführen, um einen besseren Kundenservice anzubieten, um neue Produkte oder Services zu analysieren, um Kundenwünsche zu analysieren und auch um neue Märkte zu identifizieren. Und was letztendlich für die Kunden selber wichtig ist, dass natürlich deren Privatsphäre eingehalten wird. Und hier ist für die Kunden vor allem am wichtigsten, was ihnen ganz wichtig ist, dass es wenig oder dass es, datenschutzrechtlich gut behandelt wird, wenn Fotos veröffentlicht werden im Internet, wenn Handynummern veröffentlicht werden oder irgendwelchen Finanz- oder medizinischen Dinge, da sind die Kunden sehr sensibel mit solchen Daten. Wo sie mit weniger Probleme haben, sind besuchte Webseiten oder irgendwelche Wünsche und Neigungen und Meinungen, die sie haben. Also das ist für die Kunden wohl nicht so relevant. Dann, wie gesagt, Daten sollten natürlich sehr sensibel behandelt werden. Das Thema wird immer wichtiger werden, Privatsphäre, Datenschutz. Und genau aus diesem Grund hat ja auch die EU Privacy-Richtlinie ins Leben gerufen, die ja eigentlich im Mai dieses Jahres aktiv werden sollte. Und diese EU-Privacy-Richtlinie beinhaltet unter anderem ja auch, dass keine personenbezogenen Daten gespeichert werden, dass es mehr Transparenz gibt und auch die volle Kontrolle für die User. Und es gibt bereits zwei Länder, die hier bereits Vorreiter sind in der Umsetzung dieser Datenschutzrichtlinie der EU, nämlich UK und die Niederlande. Und was diese machen, zum einen, dass sie den Kunden auf den Webseiten, also viele E-Commerce-Shops, Infos über die gespeicherten Cookies zur Verfügung stellen, dass manche E-Commerce-Anbieter auch sogar eine Löschfunktion anbieten, dass sie eine Datenverwaltung teilweise zur Verfügung stellen, indem man als User angeben kann, welche Daten ich in den Cookies weitergeben möchte. Und hier wurden auch ein paar Beispiele gezeigt von dem Christian, wie vor allem Shops aus UK das mittlerweile machen. Da kann man sich einfach mal anschauen, vouchercodes.co.uk oder bt.com ist eigentlich eines der besten Beispiele. Die haben nämlich, meistens wird es so gemacht, dass man rechts oben in der Navigation einen Link findet mit weiteren Infos über Cookies und mittlerweile sehr häufig dann auch ein Overlay auf der Website bekommt, wo man dann weitere Infos zu den Cookie-Daten bekommt oder wie eben auf bt.com auch sogar eine Cookie-Verwaltung bekommt, wo man dann direkt als User dann auch einstellen kann, welche Daten möchte ich weitergeben. Und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, die mit Sicherheit zukünftig auch in Deutschland kommen wird. Und angesprochen auf die weitere Entwicklung, vor allem auch in Deutschland. Generell ist es so, dass bisher noch kein EU-Land die komplette EU-Richtlinie vollständig umsetzt. Also so die Vorgabe, wie es aus der EU ist, wird es bisher noch von keinem Land wirklich konkret umgesetzt. In Deutschland eigentlich fast noch gar nichts. Und wie gesagt, die Niederlande und UK sind hier Vorreiter in Hinsicht der Selbstverpflichtung, dass sich viele E-Commerce-Shops, dann schon hier über Overlays oder über weitere Informationen zumindest schon mal in die Richtung gehen. Generell sollte man sich halt mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass die Datensicherheit immer wichtiger wird im Netz, dass man mit Kundendaten zukünftig immer vorsichtiger umgehen soll, dass die Kundenrechte immer wichtiger werden und was sich natürlich deswegen ändern wird, dass man halt generell sensibler für Daten wird. Was allerdings, was der Umkehrschluss ist, auch das Profiling im Werbemarkt immer schwieriger machen wird. Ja, das habe ich mir notiert dazu. Wie war es bei euch?
Ich war in dem Vortrag von Startup to Exit Strategy, Whatever Digital Leaders Should Know. Da ging es eigentlich darum, wie man ein Business aufbauen kann, um es dann auch später gewinnbringend zu verkaufen. Und am Anfang wurden so ein paar oder ein Leitfaden erzählt, was man da, wie man am besten vorgehen kann. Ich glaube, der wichtigste Punkt, der auch mehrmals genannt wurde, immer zwischendrin am Anfang und Schluss, war Don't run out of cash. Das ist das Allerwichtigste. Dann muss man halt eben schauen, was seine eigene Spezialität ist, also was man am besten kann. Und da muss man natürlich einen Erfolgsplan aufstellen. Da muss man schauen und auch wissen, was funktioniert und was nicht. Dann braucht man eine Vision, man muss sich selber klar sein, was man selber erreichen will, man muss sich seine eigene Strategie zurechtlegen und dann auch die Taktik. Man darf sich nicht von Konventionen behindern lassen, also wenn einem da Steine in die Wege gelegt werden, dann soll man dann festhalten, nicht gleich aufgeben. Dann, was sehr wichtig natürlich auch ist, ist, dass man Talent dafür hat. Man soll sich an einen einfachen Plan halten, hat sie gesagt. Man soll sich jetzt nicht das Schwierigste vornehmen, sondern einen einfachen Plan sich zurechtlegen. Die Vision, die man hat, die muss sich natürlich von anderen abheben. Und dann ist auch so, dass keiner weiß alles. Also man kann nicht alles wissen. Man soll sich auch Hilfe holen, wenn man sie braucht. Man muss zuhören, lernen und reflektieren. Man muss Vorteile gegenüber der Konkurrenz wissen. Man muss sich einen Raritätswert schaffen und man soll kein CEO-Diktator sein. Und man muss natürlich für die Mitarbeiter ein gutes Arbeitsfeeling schaffen. Dann ging es zum Punkt, warum, also wenn man sich ein Business aufgebaut hat, warum soll man das dann überhaupt verkaufen? Zum einen aus Langeweile, dann hat man schon was, dann will man was Neues. Genau, dann war der zweite Punkt eben Lust auf Neues oder man will sich ein Empire aufbauen. Genau, dann gab es noch Das and Don'ts, also Das sind Share Love, also man muss seine Mitarbeiter motivieren. Man muss ehrlich mit dem Partner sein, weil es kommt, wenn man lügt, es kommt irgendwann mal sowieso raus. Und dann muss man auch sicherstellen, dass das Business auch ohne einen weiterlaufen kann, wenn man es dann später verkauft. Dann die Don'ts, man soll nicht gemein sein und man soll eigentlich genau nicht lügen, also ehrlich mit seinem Partner sein und dann funktioniert das.
Okay.
Ich war im selben Vortrag, was noch bei den Don'ts erwähnt wurde, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Auch wenn man Mitarbeiter hat, den größten Fehler, den man da machen kann, ist, die Mitarbeiter in Anteilen ausbezahlen, weil das ziemlich schief gehen kann. Also auch wenn man dann ein bisschen kurz, also knapp bei Kasse ist, muss man halt schauen, dass man den Leuten ihr Gehalt bezahlt, weil wenn man dann beschließt, dass man Anteile weggibt, kann das passieren, dass das Unternehmen im Wert steigt und wenn man dann mal verkaufen möchte, dass der Anteil das 10- oder 50-fache vom ursprünglichen Wert wert ist und dann zahlt man natürlich um einiges drauf und das ist eigentlich so nicht gedacht. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Okay. Dann, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich war auch vorhin mit dir in dem Vortrag. End of Wild West Startups.
Okay. Dann fand eine Diskussionsrunde statt zum Thema Customer Journey mit den Teilnehmern Benny Abel von Meislings, Fleur Lermers von Zanox Niederlande, Jill Lascheras von Zanox und Louis Lenzen von DC Storm. Und zum einen wurden hier verschiedene Ansätze diskutiert, vor allem natürlich auch, wie man zukünftig eine Provisionierung der Affiliates auf Touchpoint-Basis vornehmen kann. Das Fazit war, dass generell Affiliates eine Werbeleistung vermitteln und deswegen, wenn sie eine hohe Werbeleistung haben, auch besser vergütet werden sollten wie Affiliates, die eine geringere Werbeleistung haben. Und hierzu bietet es sich natürlich an, mit einem Customer Journey Tracking auch verschiedene Budgetallokationen durchzuführen. Allerdings musste man feststellen, dass auch diese Diskussionsrunde jetzt keine wirkliche Lösungsansatz hatte. Zanox Niederlande meinte zum Beispiel, dass die Affiliates in Niederlande es da noch keinen wirklichen Vorteil in so einer Provisionierung sehen, weil sie es für sehr intransparent halten. Und die Teilnehmer waren sich auch einig, dass es sehr schwierig werden wird, eine Lösung zu finden, wie dann so ein einheitliches Provisionsmodell auch ausschauen könnte. Also diese Storm meinte zum Beispiel auch, dass die Technik jetzt nicht das Problem sei, sowas zum Tracken, sondern letztendlich das Problem ist, dass es einfach zu viele verschiedene Affiliates und zu viele verschiedene Publisher-Arten gibt, um für jeden Affiliate ein gutes und transparentes Provisionsmodell zu finden. Und was zwar aktuell schon immer mehr Advertiser machen, dass sie die Daten messen, was auf jeden Fall schon mal Anfang ist, natürlich aktuell noch ohne eine Provisionszuweisung, aber es geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Und Ziel muss es natürlich irgendwann mal sein, die Provisionen für die Affiliates dann auf Customer-Journey-Basis auch transparent zu kommunizieren, dass ein Affiliate auch jederzeit weiß, okay, ich bekomme jetzt irgendwie ein gestuftes Provisionsmodell auf Touchpoint-Basis, aber muss dann natürlich als Affiliate auch ganz genau erkennen, warum bekomme ich jetzt diese Provision und keine anderen. Und was dieses Dormy hier eben auch als Problem erkannt hat, dass 80% der User mittlerweile gar nicht mehr auf Banner klicken, was natürlich eine Zuweisung auch zusätzlich erschwert, wenn man die Werbewirkung messen möchte. Und deswegen sollte man beim Customer Journey Tracking auf jeden Fall auch die Views mitzählen, um einfach dann auch analysieren zu können, wie war denn die Werbewirkung anhand der Views und anhand der Klicks. Ja, wie geht es dann weiter in diesem Customer Journey Thema? Also zum einen natürlich ist es mal wichtig, dass immer mehr Advertiser messen, um dann auch die Daten analysieren und auswerten zu können. Aber letztendlich wird es noch ein langer Prozess sein, denn die Herausforderung ist, wie gesagt, dass es einfach mehrere tausend Affiliates und auch mehrere hundert verschiedene Publisher-Modelle gibt und jedes Publisher-Modell ja auch eine gewisse Werbeleistung hat im Vergleich zu anderen Publisher-Modellen. Und da muss man einfach durch die Analyse, durch die Auswertung, durch die ganzen Daten über einen langen Prozess dann ein Modell finden, welches dann auch transparent alle Affiliates zufriedenstellt. Also letztendlich gibt es noch keine wirkliche Lösung dafür, aber wie gesagt, es ist ein Prozess, der mittlerweile auch im Gang ist und man muss einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Bei euch?
Ich war bei 50 SEO and Social Media Tools von Kevin Gibbons von SEO Optimize. Da wurde in 60 Minuten wurden 50 Tools vorgestellt aus allen möglichen Bereichen. Ich möchte es die alle 50 aufzählen. Ich möchte nur dann die drei wichtigsten rausgreifen im Bereich Affiliate. Das sind die Tools ShopperPress, EcomHub und Skimlinks. Es ging leider etwas schnell gegen Ende, deswegen kann ich nur zu ShopperPress ein bisschen mehr sagen. Das ist ein WordPress-Plugin und das macht es einfach sehr einfach, zu einem Produkt zu verlinken.
Okay.
Ich war in The Evolution of the Publishers. Das war eine Publisher-Podiumsdiskussion, geführt von Andrew Copeland von TradeTabler, Evan Darby von Neo Ogilvy, Andrew Gifford von Big Mouth Media und David Clement von Quisma. Die haben darüber diskutiert, dass eigentlich die Branche allgemein immer professioneller wird, dass Affiliates auch immer mehr Investments in neue Technologien tätigen. Und da es eigentlich viele normale Affiliates jetzt so Mobile-Affiliates werden, weil sie einfach die Technologien als erstes übernehmen und sich auch trauen, was Neues zu wagen. Was auch erwähnt wurde, war, dass die Arbeit der Affiliates zunehmend erschwert wird, halt eben durch die Angst der Datensammlung. Und dann hat einer der Teilnehmer auch zu Mobile eine nette Geschichte erzählt, und zwar war er mal in Indien als Software-Developer dort tätig. Und es ist so, dass kein indischer Software-Developer überhaupt einen PC zu Hause hat. Also die haben zu Hause, wenn, dann nur ein mobiles Endgerät. Also die haben gar keine dicken Kästen mehr daheim, so wie wir vielleicht. Und was sie auch so als Tipp genannt haben für andere Affiliates sind Social TV-Ads, also speziell jetzt für Tablets, dass die groß im Kommen sind. Und man muss auch beachten im Mobile, dass Tablet-Nutzer anders sind als iPhone- oder Android-Nutzer. Also da muss man, wenn man darauf eingehen will, also speziell beobachten, wie Tablet-Nutzer sich verhalten, dass man da bestmöglich auf sie eingehen kann. Und Tablets eröffnen auch einen ganz neuen Markt als iPhones oder Android-Handys. Und dann ging es noch um das Thema Budget. Und zwar ist es so, dass kleine Affiliates mit der CPA-Vergütung zufrieden sind, dass sie keine extra Ausgaben haben, wie jetzt andere Affiliates, die jetzt in wirklich Technologien investieren. Und dass man halt das eben auch beachten soll, dass man sie auch irgendwie auch anders vergütet. Genau, und dass halt eben eine Provisionierung nach Customer Journey halt eben auch sinnvoll wäre. Dann wurde auch erzählt, dass viele Affiliates gar keine Gutscheine mögen, da Kunden immer mehr zu, die werden nicht mehr brandloyal, sondern nur noch gutscheinloyal. Und das versaut halt vielen Content-Affiliates einfach den Markt, also ihr Geschäftsmodell. Genau, und Affiliates können sich als USP sozusagen den Service nutzen, also wenn sie wirklich dem Kunden einen Service anbieten, das ist dann ihr USP. Genau, sie müssen Kunden motivieren, sie müssen ihnen einen Service bieten und sie müssen dann schauen, wovon der Kunde am besten profitieren kann und sich dort dann ihr Markt aufbauen. Das ist dann die Zukunft.
Okay, und ja, dann habe ich mir die Keynote angehört von Scott Seaborn von XS to the World und hier ging es um die Evolution des Mobile Marketings und zu Beginn hatte er hier so die Handyentwicklung ein bisschen vorgestellt, also wie sich das Handy so nach und nach entwickelt hat und dass man mittlerweile bei einem Handy eigentlich nicht mehr von einem Handy sprechen kann, sondern dass es eigentlich mittlerweile ein Computer ist. Und hat dann hier auch sehr eindrucksvoll und aber auch unterhaltsam ein paar interessante Apps vorgestellt. Also zum Beispiel so eine App, dass man sich mit seinem Smartphone bestimmte Sehenswürdigkeiten anschauen kann oder Stadttouren machen kann und dann über Overlays bestimmte Informationen zu bestimmten Sehenswürdigkeiten bekommt. Oder dass man zum Beispiel so 360-Grad-Fotos mit Touchpunkten versehen werden und man dann weitere Infos zu speziellen Museen und ähnliches bekommt. Oder zum Beispiel auch iButterfly, so eine App, mit dem man Schmetterlinge fotografieren kann und dann Infos über verschiedene Schmetterlingsarten bekommt. Oder ein Augmented Reality App wurde noch präsentiert, nämlich GoldRun. Und GoldRun ist eine App, mit der man zum Beispiel seinen Freunden Produkte sharen kann. Und indem man dann bestimmte Produkte oder Dinge shared, kann man dann einen Rabatt bekommen dafür. Also auch eine interessante Sache, auch für Affiliates. Ja, wie schaut für ihn Future Advertising 2020 aus? Da nannte er zum Beispiel einen Trend Hyper-Connected Software. Also das bedeutet, dass man zum Beispiel mit seinem Smartphone bestimmte Produkte im TV fotografieren kann und dann über das Smartphone einkaufen kann, also Produktplacement, dass man irgendwelche Schauspieler dann die Schuhe abfotografieren kann und dann die Schuhe gleich mit seinem Smartphone kaufen kann. Oder Mobile Directed Advertising, dass man zum Beispiel Musik im Radio hört und dann sich sofort die CD kaufen kann. Oder auch ganz interessant, dass man eine Schnittstelle an seinem Kühlschrank hat und dann mit seinem Smartphone schauen kann, welche Lebensmittel sind jetzt nicht mehr vorhanden im Kühlschrank, dann diese Lebensmittel an sein Smartphone übertragen kann und dann im Supermarkt einkaufen kann. Also das sind lauter Trendthemen, die er jetzt so für die Zukunft gesehen hat. Ich glaube, das war es auch der Vortrag, wo ihr wart, oder?
Wir waren networken.
Ja, networken. Auch ganz wichtig auf der Messe, die es ja auch parallel dazu gibt mit den verschiedenen Ausstellern und den verschiedenen Netzwerken. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch von den Vorträgen. Vielleicht machen wir jetzt noch eine kurze Feedback-Runde, was denn für euch so das Spannendste war, der spannendste Vortrag, das spannendste allgemein. Willst du anfangen, Jeanette?
Ich fand besonders die Vorträge zu Twitter und Facebook sehr interessant, vor allem wie man das mit dem Affiliate-Kanal verknüpfen kann. Google versus Twitter versus Facebook, welche Unterschiede es da gibt und welcher Kanal für das Affiliate-Marketing die wahrscheinlich größte Perspektive bildet. Und natürlich hat man dann wahrscheinlich bei so einer Veranstaltung und die besten Möglichkeiten, sein Netzwerk zu erweitern und besser als irgendwas sonst unter einer Atmosphäre, die es sonst einfach nur gibt, ist einzigartig.
Für mich auch interessant waren auch diese Social-Media-Vorträge vor allem oder auch was du jetzt erzählt hast, obwohl ich da jetzt nicht selber war. Aber das habe ich heute in der Früh beim Frühstück auch gesehen im Katalog. Da konnte man einfach das Bild abfotografieren und dann auch per Mobile bestellen, obwohl man dann einen Katalog gleich vor sich liegen hat. Und war natürlich auch sehr wichtig das Networken. Da lernt man einfach die Partner kennen, die man sonst nur per E-Mail hat oder am Telefon. Und auch einfach neue Ansprechpartner und neue Netzwerke.
Ich fand es auch sehr interessant. Für mich besonders interessant waren die Vorträge, gerade wie geht man so in die internationalen Märkte. Da war der Vortrag von Aaron Sean und Susan Jamie, beide von Skype, sehr interessant, wie die eben vorgegangen sind, sich den russischen Markt oder den europäischen Markt zu erschließen. Da konnte ich eben ganz gut Vergleiche ziehen, so wie gehen wir eigentlich vor, wenn wir für einen Kunden ein neues Land erschließen, und es gab doch ziemlich viele Ähnlichkeiten, also denk mal, sind wir auf dem richtigen Weg.
Gehe ich davon aus?
Auf jeden Fall.
Ja, für mich war es auch wieder super spannend, zum einen natürlich viele Bekannte wieder zu treffen und zum anderen ja, neue Trends zu sehen. Vor allem, was für mich jetzt für unsere Kunden sehr interessant ist, das ganze Thema EU-Richtlinie und wie das eben von E-Commerce-Betreibern in UK und in Niederlande schon umgesetzt wird. Und für mich auf jeden Fall ein Thema, das auch in den nächsten ein, zwei Jahren in Deutschland kommen wird. Und von dem her war das auf jeden Fall schon mal sehr interessant zu sehen, wie das dann auch praktisch schon umgesetzt war. Ansonsten, ja, die Diskussionsrunde Customer Journey, da drehen wir uns halt seit Jahren ein bisschen im Kreis. Es gibt einfach nicht wirklich Neues. Es gibt noch keine Lösung, da ist ein Provisionsmodell zu finden. Also leider keine Neuigkeiten, aber auch sonst das Networking, wie gesagt, viele Informationen, viele Trends. Ja, wie gesagt, das war's jetzt. Worauf ich noch kurz hinweisen möchte, dass wir natürlich keine Gewähr auf die Richtigkeit der Informationen jetzt hier geben, weil natürlich die Vorträge alle in Englisch waren und man gerade verschiedene Slangs oder ähnliches halt schon mal missverstehen kann. Von dem her, wenn es irgendwas falsch wiedergegeben wurde von dem Vortrag, dann bitten wir es natürlich zu entschuldigen. Ansonsten hört ihr jetzt im Anschluss noch zwei Interviews mit Dominik Johnson und Axel Metaille, die ich noch aufgenommen habe die letzten zwei Jahre. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Wir freuen uns natürlich auf eure Meinung, wie euch dieser Recap gefallen hat, ob wir sowas in der Art auch zukünftig machen sollen. Es steht ja in Kürze die Affiliate Summit an in New York, ob euch das Format gefallen hat. Ja, und da freuen wir uns natürlich auf viele Kommentare. Und wenn es keine Kommentare gibt, dann gibt es auch keinen Recap mehr. Von dem her hoffen wir natürlich auf viele Kommentare. Und ja, für uns geht es dann wieder leider nach Hause aus dem sonnigen Barcelona wieder zurück ins hoffentlich trotzdem warme Augsburg. Und in diesem Sinne, bis bald. Ciao.
Tschüss.
Adios.
Ciao.
Dominik hat heute einen Vortrag gehalten, haben wir ja vorhin im Recap schon darüber berichtet. Stell dich einfach mal kurz vor, Dominik, wer du bist und was du machst.
Hallo Markus, ich bin Dominik Johnson und arbeite für die Explido Webmarketing GmbH und Co. KG und verantworte den Bereich Business Development im internationalen Bereich Yamondo. Und das haben wir letztes Jahr erfolgreich gelauncht und mit 14 Partnern sind wir lokal in den unterschiedlichsten Märkten vor Ort.
Man hört es vielleicht, es sind jede Menge Kinder um uns rum. Ist es dein Fanclub?
Nein, ist nicht mein Fanclub. Definitiv nicht.
Worum ging es denn in deinem Vortrag?
In unserem Vortrag mit unserem türkischen Partner haben wir den Attendees Emerging Market Strategies vorgestellt, wie man eben in Emerging Markets am besten eine Strategie erarbeitet, um in diesen Märkten erfolgreich tätig werden zu können, als Affiliate, als Network, als Merchant. In diese Richtung ging es.
Wir haben ja in unserem Recap auch ein bisschen über den Vortrag gesprochen und über deine Auswertungen. Was war denn für dich selber die spannendste Erkenntnis bei der Zusammenstellung der Präsentation?
Du meinst jetzt unsere Präsentation?
Eure Präsentation, ja.
Die Erkenntnis ist natürlich, dass man mit einem internationalen Partner zusammenarbeitet, das Konzept erstellt, natürlich Key Facts den Attendees zur Verfügung stellt, die sie so noch nicht gehört haben. Und da haben wir natürlich auf unser Know-how aus China, aus Russland, aus Polen zurückgegriffen und natürlich den türkischen Markt besonders beleuchtet, weil er ja der zweitwichtigste Markt in Europa mittlerweile geworden ist, weil auch die Türken 77 Millionen Einwohner haben und eine hohe Internetpenetration nach Russland. Und in Russland haben wir mit 140 Millionen zu tun und dieser Markt wächst ja bekanntlich auch sehr, sehr stark. unser Partner Yunus von DigiTouch, einer der Partner von Yamondo aus der Türkei, hat ja auch ein eigenes Affiliate-Netzwerk. Kannst du darüber ein bisschen was sagen?
Das Netzwerk in der Türkei heißt Gelio Ortaklari und ist das größte Netzwerk in der Türkei. Letztes Jahr ist ja auch Zanox hinzugekommen in die Türkei. Dennoch behauptet sich Gelio Ortaklari in diesem Markt und bietet Publishern und Merchants die bestmögliche Vernetzung innerhalb des Marktes.
Ja, cool. Jetzt kommt unser Taxi, jetzt geht's auf die Party zum Networken.
Ich freue mich drauf und da stoßen wir mit dem Bier natürlich oder zwei oder drei an.
Oder einem Red Bull.
Oder für dich mit dem Red Bull, gerne.
Okay, danke.
Ciao.
Mittagspause vom zweiten Konferenztag und ja, falls dich noch keiner kennen sollte, Axel, was ich ja nicht glaube, aber stelle ich trotzdem mal doch den Hörern von Affiliate Musics vor, wer du bist und was du so machst.
Ich bin Axel, bekannt als der Autoschieber, mache jetzt ungefähr seit 15 Jahren Internetseiten und bin hauptsächlich bekannt mit dem Projekt Kfz.net und das ist, würde ich sagen, auch mein einziges, was ich so aktiv betreue, davon lebe ich und das nutze ich halt, um diesen Publisher-Lifestyle zu haben und jetzt hier in Barcelona rumzureisen oder wieder vor meinem Trip nach San Francisco oder sowas. Und jetzt mal live.
Seit 15 Jahren, was war denn dein erstes Projekt?
Was war denn das? Das war eine Homepage über 3D-Animationen. Ich habe damals mit 3D-Studio irgendwie so kleine Techno-Filme und sowas gemacht. Und dann mit Frontpage noch. Und ich glaube erst 2001, da war ich damals bei Border bzw. Focus. Und da habe ich dann Amazon-Links eingebaut.
Okay. Du bist da, glaube ich, schon ein paar Tage hier in Barcelona, oder?
Ich bin jetzt Montag ganz spontan angekommen, weil es in Deutschland wieder so kalt war. Am Freitag habe ich Geburtstag und dann dachte ich, hey, jetzt noch die Konferenz, was willst du mehr?
Aber du wirst, glaube ich, dann auch länger mal hier bleiben.
Ich habe das mal überlegt, so mein Sohn geht jetzt noch in Hamburg zur französischen Schule, das ist jetzt mit dem Umzug ein bisschen blöd, aber on the long run könnte ich mir das schon vorstellen, also das ist für mich das europäische San Francisco.
Und damit es die Hörer auch besser verstehen, es wäre es für dich auch kein Problem, von hier aus Geld zu verdienen?
Genau, also ich brauche eigentlich nur einen Laptop, ich suche mir dann Coworking Spaces, in Berlin gibt es das Beta-Haus, jetzt auch in Hamburg gibt es eins, ich glaube in Köln und jetzt in Barcelona helfe ich gerade ein bisschen beim Blog mit, dass die das da machen. Das ist, kannst du dir einen Schreibtisch mieten und hingehen. Ich sehe halt zu, dass ich meine Sachen so optimiere, dass ich wirklich nur einen Rechner brauche und wie kann ich irgendwas so automatisieren, dass ich zum Beispiel meine Auszahlungen sind automatisiert, also ich muss keine Rechnung schreiben, um an mein Geld zu kommen und dass ich wirklich möglichst wenig E-Mails bekomme. Also schaut euch immer an, wenn alle fragen mich, warum machst du keine Beratung, mache ich ganz wenig, weil das eben nicht skaliert. Ne?
Okay. Also
wirklich, und das ist für mich der Traum des Affiliate-Marketings. Ist, du machst einen guten Job, du arbeitest einmal und du hörst auf, wie im 9-to-5-Job Geld, Zeit gegen Geld zu tauschen. Und wirklich einmal richtig arbeiten, einmal einen guten Job machen und dann dauerhaft Provision kassieren.
Verdienst du dann eher mit dem klassischen Affiliate-Marketing-Geld oder bindest du eher AdSense ein?
Ich bin schon ein mittlerer AdSense-Publisher, würde ich sagen. Und das mache ich auch ganz gut. Und ich sehe zu, dass Google da auch zufrieden ist. Und dann habe ich ein bisschen Affiliate-Marketing auf der Seite. Aber du kannst sagen, AdSense bezahlt ja ein Pay-per-Click. Aber eigentlich sind dahinter ja auch Affiliate-Angebote. Nur anders umgerechnet.
bindest du AdSense deswegen ein, weil es für dich einfacher ist, weil AdSense thematische Suchergebnisse anzeigt, oder bindest du es ein, weil du über CPC besser verdienst?
Zwei Punkte. Erstens gibt es immer Inventar, das heißt, es gibt immer Angebote. Es ist schwer, ich bin jetzt, glaube ich, bei locker 10 Affiliate-Programmen angemeldet, aber das Problem, was ich habe, wenn ich jetzt, ich habe 50 oder 60 Affiliate-Programme von Reiseanbietern oder sonst was verstreut über die Affiliate, Zanox, Commission Junction und sowas, die brechen halt ab und zu mal weg. Da wird das Programm gestoppt, pausiert, dann musst du die Links ausbauen, dann weißt du nicht mehr genau, wo du es eingebaut hast. Und manchmal hast du einfach kein Programm für so ein, sagen wir mal, Leihwagen Electric Car to Go in Barcelona. Dafür gibt es kein Partnerprogramm. Aber dafür wird es bei AdSense eine CPC-Anzeige geben. Und du musst halt natürlich, es ist viel einfacher, AdSense einzubauen. Du hast sofort nach 10 Minuten Material da. Du musst auch nicht immer auf diese Freischaltung von wie in jedem deutschen Partnerprogramm warten. Und du kriegst sofort dein Geld. Ein Klick halt, 5 bis 10 Cent oder manchmal 30 Cent verdient. Und wenn du jetzt einen Shop hast oder eine Reise oder sowas anbietest, dann musst du ja am Schluss auch kaufen. Ne?
Google Affiliate Network hat mir gestern gesagt, dass sie wahrscheinlich dieses Jahr noch in Deutschland starten werden. Genau. Glaubst du, es ist, wird eine große Konkurrenz für die Affiliate Netzwerke hier in Deutschland?
Nee, weil die deutsche Mentalität sich schon nach deutschen Werten richten wird. Die ein paar große Publisher, die das sofort verstehen und sowieso wissen, dass sie doch stark von Google abhängig sind und das skalieren wollen, schon. Aber ich glaube, dass die deutschen, sowohl die deutschen Affiliate-Plattformen und Partnerprogramme werden dann noch ihre Existenzberechtigung haben. Ich erinnere mich nur an die Einführung von eTracker in Deutschland versus Google Analytics, und ganz viele Leute sind ja noch auf eTracker, weil es dann eben nicht Google ist. Und das wird, glaube ich, bei den Netzwerken auch so bleiben.
Okay. Wie findest du denn die A4U?
Ah, super. Also in Barcelona, grandios. Ich mag diesen internationalen Touch, den ich mehr den Eindruck habe, den ich nicht auf allen sonstigen Konferenzen in Deutschland, wo ich hingehe. Du wirst nicht die Erleuchtung haben. Ne? Du musst dir was vornehmen. Wen will ich treffen? Nimm deinen Laptop mit, arbeite in den Sessions. Schau dir die Tools gleich an, stell Fragen. Ich bin ja dafür berühmt, also wer mich für seine Session als Fragesteller haben will, einfach einladen. Wer keine Fragen stellt, der wird ja nicht dazu lernen. Und danach kommen Leute auf dich zu, aufgrund deiner Frage. Ich habe auf der SEMSEO eine Frage gestellt, da war mal ein Beratungskunde. Das hat Thomas Promny halt dann sofort gebasht und gesagt, was machst du denn für einen Quatsch? Aber danach sind ein paar Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, ich habe auch so einen Shop und dieses Problem habe ich so und so gelöst.
Okay.
Also offen austauschen bringt viel, viel mehr als jetzt, ich kann nicht genau sagen, was ich mache und verstecken.
War es ein ganz spezieller Vortrag dabei, den du irgendwie hervorheben kannst?
Also für deutsche Datensammler, sage ich mal, gab es diesen Vortrag 50 Tools. Das kann man sich dann wahrscheinlich auch als Folien anschauen, von wirklich Prozessoptimierung über Affiliate, über E-Mailing. Das ist mal so ein Schnelldurchlauf. Da muss man sich halt Zeit für nehmen und zu sagen, okay, ich nehme mir vor, diesen Monat ein Werkzeug zu finden, was ich auch in meiner Arbeitsweise implementieren, was mir dann 2 Stunden pro Monat spart oder sowas. Ich fand die Session von dem Expedia-Typen sehr gut. Das hatte ich so noch nicht gesehen. Die haben halt bei Expedia einen Typ, der die Affiliates betreut und sagt, versucht mal besser zu ranken als unsere Seite.
Okay.
Also das ist wirklich, wo ich dachte, wow, das würde in Deutschland würde es das nicht geben. Und der betreut die dann richtig, macht für die SEO-Analysen und sagt, so und so ist deine Seite. Dann sage ich Hut ab. Ich warte ja seit Jahren, dass die deutschen Netzwerke oder Merchants irgendwie die Publisher mehr miteinander verbinden. Weil die wissen ja eigentlich, was Sache ist, wer mit wem gut passen könnte, aber das passiert eher so auf Zufall.
Glaubst du, dass der Beratungsservice bei den Netzwerken fehlt?
Ja, aber es fehlt auch das komplette Verständnis, wie wir als Publisher arbeiten. Also mehr als, ich verstehe die Netzwerke auch, also mehr als uns jetzt neue Bannerformate und neue Deeplinks zu geben, kann halt kaum ein Netzwerk. Wenn ich sage, schick doch mal, wenn ein Programm storniert wird, die die Programm-ID, damit ich das bei mir im Code irgendwo finden kann. Das setzt wieder Umbauten, also Voraussetzungen, dass die Plattform umgebaut wird. Das ist meistens teuer. Ich kenne kein Affiliate-Programm auf dem deutschen Markt, was W3C valide HTML-Links rausgibt. Das heißt, ich muss immer kurz 2 Minuten nacharbeiten. Und jetzt wirklich gucken, wie arbeitet der Publisher, was macht er den ganzen Tag? Bei Affiliate ist es ganz prägnant. Das, was der Merchant sieht, wie er die Banner einpflegt, ist nicht das, was ich als Affiliate im Frontend sehe. Und ich kann einmal die Woche, schicke ich eine Mail an jemanden raus und sage, dein Banner ist kaputt. Oder wie oft gerade die Programme, die dann von Affiliate selber betreut werden, weil der Merchant das nicht kann, die haben dann sowas wie Weihnachtsbanner drin und wir haben jetzt Juni oder so und das sehe ich ziemlich oft. Ja. Und dann sagt natürlich der Merchant, hey, es ist outgesourced, ich betreue es nicht, und das Netzwerk sagt dann, hey, wir können nicht alle so tief betreuen. Bisschen mehr, und es könnte funktionieren, wenn die Netzwerke mehr Leute hätten, die selber Publisher sind. Dann würden sie diese Probleme verstehen, aber das ist noch nicht der Fall.
Jetzt bist du ja jemand, der einen, sag ich mal, sehr ausgewogenen Work-Lifetime-Balance pflegt.
Sehr wichtig.
Wie viele Stunden arbeitest du so in der Woche?
Produktiv maximal 1 bis 2 pro Tag. Also lass dich nicht täuschen, 4 Stunden hier, was ich immer empfehle, die 4-Stunden-Woche oder so.
Das Buch habe ich übrigens nach deiner Empfehlung auch gelesen.
Ja.
Ist, ich finde es sensationell, das Buch, wobei man halt vieles gerade als Arbeitnehmer nicht wirklich umsetzen kann, als Selbstständiger wahrscheinlich.
Das ist verständlich, das ist eine Schutzhaltung, die muss man ja auch haben. Wenn jetzt so ein Typ, mich hat ein Typ mal an den Kragen gepackt für diese Buchempfehlung, weil der 10 Jahre studiert hatte. Und das würde, als ihm ist das klar geworden, hey, das könnte funktionieren. Und da war halt so eine interne Hassreaktion wirklich. Ey, ich bin so richtig beschissen worden. Ich habe vollkommen alles umsonst gemacht. Ich brauche diese ganze Upfront irgendwie, Studium, Papierkram, Overhead. Ich bin auch manchmal 6 bis 8 Stunden im Büro. Aber richtig produktiv sind davon maximal 1, 2. Es ist vollkommen utopisch zu glauben, dass du 10 Stunden produktiv im Büro bist. Und es ist auch nicht das Ziel, 4 Stunden pro Woche nur zu arbeiten. Aber wirklich die Freiheit zu haben, am Montagmorgen zu sagen, hey, es ist kalt, hier ist eine Messe, da könnte ich hin. Ich werde jetzt irgendwie ein teures Ticket buchen und ich fahre da hin. Das ist ein Luxus, ich sage, gut ab. Also das kann ich jedem nur empfehlen.
Aber erstmal ganz ehrlich, wenn du sagst, du arbeitest am Tag maximal 2 Stunden, verdienst du dann wirklich, sag ich mal, viel Geld, oder bist du jemand, der sagt, mir reicht's, ich habe einen relativ humanen Lebensstandard, meine Lebensqualität ist dadurch gegeben, ist es für mich okay?
Viel Geld ist relativ. Es hängt von, und du weißt nicht, was jeder Publisher oder jede Person im Hintergrund hat. Ich kenne Festangestellten in Agenturen, die nebenbei das Dreifache verdienen. Und dann kenne ich Publisher, die, sage ich mal, 2 Ex-Frauen an der Backe haben und da was machen muss. Der Unterhalt für meinen Sohn kostet alleine 500 Euro im Monat. Also meine Fixkosten sind proportional gesehen, würde ich sagen, ziemlich hoch. Aber ich komme immer mehr zu dem Schluss, hey, es ist alles bezahlt. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast dein Essen. Du kannst ja auch mal so ein Extra eben hier sagen, ich fliege mal dahin oder ich schaue mir das an oder ich kaufe mir jetzt mal so ein Tool. Und danach musst du halt gucken, wo willst du hin? Wir werden als Selbstständige, kriegst du wahrscheinlich keine Rente mehr. Aber danach, ich habe festgestellt, ab dem Moment, wo ich mir Sachen kaufen kann, oder als 20-Jähriger in Berlin bei dieser ersten Internetwelle, so 99, lief ich da immer an so einem Audi A4 Cabrio vorbei. Ich glaube, 30.000 Mark oder sowas. Und ab dem Moment, wo ich den kaufen konnte, dass ich, was willst du damit? In Hamburg, du brauchst irgendwie 8 Minuten mit dem Rad ins Büro, du hast keinen Parkplatz. Also es ist immer relativ, was du draus machen willst. Und ich sage, hey, das ist ein einfaches Leben. Und auch mal die Ruhe zu haben, sagt, okay, das Zimmer ist hier nicht tipptopp oder irgendwas funktioniert mal nicht, das genieße ich sehr.
Okay. Ja, super. Vielen Dank für das tolle Interview, Axel.
Bitte. Ciao.
Ciao.